Unser Thema, wo wir drin sind zurzeit, ist Bibellesen mit Gewinn. Und wir haben schon begonnen mit den Erzählungen. Wir haben den zweiten Teil dazu. Und so als Rückblick, Zusammenfassung in ein paar wenigen Sätzen. Wir haben letztes Mal festgehalten, wenn wir die Bibel lesen, und übrigens nicht nur die Bibel, bei allem, was wir sehen, hören, wahrnehmen, ob wir wollen oder nicht, automatisch interpretieren wir. Jeder von uns kann sich an ein paar Missverständnisse erinnern, wo man etwas gesehen hat und hat das interpretiert und es war ganz anders. Oder vielleicht hast du schon ein E-Mail bekommen, hast du dich dann aufgeregt und scharf zurückgeschrieben und dann kriegst du ein Telefon und der kommt gar nicht raus, was los ist, falsch interpretiert. Ja, bei Schriftsprache ist die Herausforderung besonders groß, weil man die Mimik des Gegenübers ja nicht hat. Man hört den Ton nicht, man sieht sein Lächeln nicht auf dem Gesicht und man hat nur den Text. Und ich habe bei mir selber gemerkt, oft kommt es darauf an, in was für eine Stimmung ich bin, wenn ich etwas lese, und es dann interpretiere, ob ich es positiv wahrnehme oder negativ. Ich mag mich erinnern, als ich als Jugendlicher mal auf einem Einsatz war in Frankreich, haben da Evangelisationseinsatz gehabt und dann ist ein Team nach Hause gereist. Die Engländer sind schon eine Woche früher gegangen und jemand aus dem Pantomime-Team hat mir eine Abschiedskarte gegeben. Ich musste lange überlegen, bis mir der Name in den Sinn kam. Claire hieß sie, glaube ich. Hat mir eine Abschiedskarte gegeben und ich habe die gelesen. Und die Herausforderung war dann, das zu interpretieren. Ist das jetzt nur eine nette Karte? Oder ist das allenfalls mehr? Und wenn man dann auf Englisch hat man dann die Nuancen nicht so, auf Deutsch spürt man das noch ein bisschen früher. Und auch wenn man die Kultur nicht so kennt, wie schreibt man eine Karte in England? Ich weiß noch, wie ich da überlegt habe, was bedeutet jetzt wohl diese Karte? Interpretation. Wir interpretieren so oder so. Und es ist klar, je bewusster wir interpretieren, desto mehr sind wir auf der sicheren Seite. Wenn wir überlegen, wie diese Interpretation geschehen soll, desto besser. Und für die Bibel, das haben wir letztes Mal uns erarbeitet, die ja ganz verschiedene Textarten enthält. Psalmen, Briefe, die Erzählungen. Liegt doch fast auf der Hand, dass man vielleicht nicht überall genau gleich an den Text herangeht. Also bei Paulus spürt man, jedes Wort ist genau abgewogen. Bei den Psalmen, so diese blumige Sprache, muss man vielleicht gar nicht alles so wörtlich nehmen. Das ist die Herausforderung, in der wir drin sind. Und ich habe gesagt, mit Erzählungen sind wir auf der sehr lohnenden Seite, weil 40% der Bibel Erzählungen sind. Es lohnt sich also zu überlegen, wie finde ich da einen Zugang? Und wir haben diese zwei Resultate festgehalten, die ich ganz wichtig finde. Erzählungen berichten einfach, was geschehen ist und nicht, was hätte geschehen sollen. Der Unterschied ist der, dass wir nicht einfach alles nachmachen dürfen. Sondern es ist einfach erzählt, was geschehen ist. Keine Anleitung. Man kann es auch nicht gleich nachmachen. Und oft würde das auch gar nicht gehen, weil unsere Situationen sind ja ganz verschieden. Nein, Erzählungen haben einen ganz anderen Gewinn, den sie uns mitgeben. Sie lassen uns teilhaben an Erfahrungen anderer. Das ist sehr modern, ich habe es bereits das letzte Mal gesagt. Heute ist das gang und gäbe, dass wenn man ein Restaurant sucht, dass man die Erfahrungen anderer konsultiert, auf TripAdvisor oder was auch immer, und dann entsprechend auswählt. Wir sind doch nicht blöd und sagen, ich muss alle Erfahrungen selber machen. Ich lasse mir helfen von den Erfahrungen anderer. Und eigentlich ist genau das der Hauptgewinn der Erzählungen. Ist genial. Ich glaube, da ist ein riesengroßer Schatz verborgen, den wir noch nicht gehoben haben. Also es geht gar nicht um theoretisches Wissen. Also wenn du auf TripAdvisor gehst, nimmt dich auch nicht wunder, wie viele Köche arbeiten dort und wie alt ist das Servierpersonal. Dich nimmt wunder, was waren die Erfahrungen? Ist es empfehlenswert oder nicht? So weit sind wir letztes Mal gekommen. Eigentlich gerade vor dem spannenden Teil war Schluss. Nämlich, wie kann ich diese Erfahrungen, die ja so lange zurückliegen, für mein Leben nutzen? Und das ist das Thema heute. Das Gute ist, das ist überhaupt nicht kompliziert. Ich bin sicher, vieles von dem, was ich empfehle, machen wir sowieso. Und mein Ziel wäre, dass wir es ein bisschen bewusster machen. Es sind 4 Schritte, könnt euch darauf einstellen. 4 Schritte, geht noch an eine Hand. Und der erste Schritt ist ganz einfach lesen. Da muss ich gar nicht viel dazu sagen. Kann schon eigentlich zum zweiten Schritt gehen. Lesen. Damit beginnt's. Oft hilfreich, auch den Zusammenhang zu beachten. Also ich lese auch meine Bibel auf dem iPad. Ich finde, das ist die große Schwierigkeit. Der kleine Bildschirm, man kann schon blättern, aber man hat keine Orientierung. Das ist das, der Preis, den wir zahlen für die Benutzerfreundlichkeit. Ein Tipp, es hilft, fortlaufend zu lesen. Nicht jeden Tag ein Vers von irgendwoher, dann hat man den Zusammenhang nämlich nie. Außer man nimmt sich die Zeit, wirklich vorher, nachher zu lesen. Wenn man fortläufend liest, ist man eigentlich bereits im Zusammenhang. Schritt 1, lesen, alles klar. Schritt 2, gefällt mir. Ich habe es heute mit meinen Kindern durchgespielt. Und der ist auch ganz einfach. Das, was erzählt wird, mit Fantasie erfassen. Hast du gewusst, dass es zum Bibellesen Fantasie braucht? Darf man das überhaupt? Fantasie haben beim Lesen. Ich meine jetzt nicht der Fantasie freien Lauf lassen, aber fast. Wenn ich Erzählungen wie ein Protokoll lese, ich bin sicher, dass mir ganz oft das Wesentliche verpassen. Das probieren wir gleich. Wir kennen die Geschichte vom Auszug aus Ägypten, der Kampf, der es vorher gab, und dann die Spannungen, was die Armee des Pharaos plötzlich in ihrem Rücken war, und dann in letzter Minute die Flucht durch das Schilfmeer, das sich teilt, und dann die Armee des Pharaos, die ertrinkt, und dann das. Könnt ihr euch diesen Jubel vorstellen, die Erleichterung, jetzt ist alles gut. Miriam dichtet ein Lied und singt es mit dem Tamburin und so weiter. Und dann lesen wir in 2. Mose 15, Vers 22, dann beginnt es eigentlich so mit der Wüstenwanderung. Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen und sie zogen hinaus in die Wüste Schur. Fantasie anschalten. Was siehst du? Siehst du etwas vor dir? Wüste. Was löst das in uns aus? Wie ist es dort? Es ist heiß. Schaust du dich um, deine Fantasie? Wer ist alles dabei? Es ist eine Riesenmenge. Und Tiere und Kinder und ich nehme an, irgendwelche Wagen für das ganze Hab und Gut da mitzunehmen. Wie kommt so ein Trupp vorwärts? Siehst du das vor deinen inneren Augen? Da hilft vielleicht sogar deine Kinderbibel. Vielleicht kommt jetzt das Bild deiner Kinderbibel vor. Langsam kommen sie vorwärts. Es ist mega heiß, sind noch sehr unerfahren, haben noch nicht die Routine wie nach 39 Jahren, am Abend Zelt aufstellen, tschak, tschak, alles neu. Kinder fragen, Mami, muss das so heiß sein? Gehen wir jetzt weg? Wohin gehen wir? Sie haben keine Antwort. Hast du das Bild? Bibeltext. Sie wanderten 3 Tage in der Wüste. Fantasie anschalten. Erster Tag. Zweiter Tag. Ja, da kommt dann ein Muskelkater. Dritter Tag. Wie reagieren die Kinder auf diese Hitze? Und mich nehme ich Wunder, wie reagieren die Tiere? Für die ist es auch neu. Ein Riesenkrampf, diese drei Tage. Bibeltext, sie wandern drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Hast du das Bild, diese Hitze? Was geht dir durch den Kopf? Wie reagieren die Tiere? Ja, man beginnt das Wasser zu rationieren. Die Tiere werden immer unruhiger. Der Vater kontrolliert besorgt den Pegelstand in den Krügen. Er weiß bereits, zurück können wir nicht mehr. Das reicht nicht. Die Kinder weinen. Hörst du es in deinen Ohren? Fantasie anschalten? Drei Tage in dieser Hitze. Vielleicht ist dir schon mal auf einer Wanderung das Trinken ausgegangen. Nur 2 Stunden auf der Südrampe, Lötschbergroute, ohne Wasser. Angespannte Stimmung. Eltern reden den Kindern gut zu, tun nichts, tun so, als wäre alles gut, machen sich innerlich Sorgen, sind enorm unter Druck. Vers 23, jetzt haben wir erst einen Vers, aber mit Fantasie immerhin. Da kamen sie nach Mara, eine Oase. Von Weitem sehen sie die Palmen. Hast du das Bild? Der Erste, der es entdeckt, und dann wie ein Lauffeuer durch die ganze 2 Millionen Volk. Eine Oase, eine Oase. Und dann der Tross nimmt Tempo auf. Alle spüren, etwas liegt in der Luft. Die Tiere kaum zu bändigen. Die Kinder. Da kamen sie nach Mara. Aber sie konnten das Wasser nicht trinken, denn es war bitter. Hast du die Szene? Nach 3 Tagen, die Krüge leer. Vielleicht angesichts der Oase noch den Kindern den Rest ausgeschenkt. Es war leer, sie können es nicht trinken. Hörst du die Menschen schimpfen? Siehst du die fragenden Blicke der Kinder? Hast du die Tränen in den Augen der Mütter? Siehst du, wie die Männer zusammenstehen, diskutieren, die Ersten zu Mose gehen? Und das Volk murrte gegen Mose. Was sollen wir trinken? Gerade die Wüstenwanderung ist eine ganz eindrückliche Erzählung, wo wir ohne Fantasie alles verpassen. Wir verstehen nämlich nicht, warum dieser Siegesjubel und dann 3 Verse weiter Rebellion gegen Gott. Und es wäre jetzt hier auch die Anwendung ganz interessant. Ich möchte da einen anderen Beispielstext für heute nehmen, aber wenn ihr Lust habt, 2. Mose 15, sagt da nämlich Gott, Gott legte die Ordnungen fest und dort prüfte er sie und sprach, wenn du willig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen recht ist und seinen Geboten gehorchst, und dann kommen die Verheißungen. Und da spüren wir vielleicht plötzlich, dass das, was wir in unserem Glaubensleben manchmal erleben, an Herausforderungen, dass das zum Handeln Gottes mit den Menschen gehört. Okay, 3 Verse. Wer ohne Fantasie liest, kann die Situation gar nicht erfassen. Er versteht nicht, was da abgeht. Und das Gute ist, hast du gemerkt, das war nicht schwierig. Es brauchte gar kein Fachwissen. Ich habe kein Bibellexikon zitiert. Wir haben nur die Fantasie angeschaltet. und den Text auf eine viel tiefere Art und Weise uns erschlossen. Ich glaube, das kann jeder von uns. Mittels Fantasie die Situation erfassen. Ich habe noch ein paar Stichworte da erwähnt. Zeitspannen, darauf achten, wie viel Zeit vergeht. 3 Tage Wüste. Ja, wenig später, beim goldenen Kalb, ist noch viel extremer. 40 Tage ist Mose auf dem Berg. Zeitspanne. Kein Wunder, sagen die, der ist doch tot. Weil sie haben gesehen, wie er in einem Sturm verschwand. Alle haben gesehen, er hat keinen Rucksack und kein Proviant dabei. Und er kommt 40 Tage nicht. Wer hat schon mal 40 Tage überlebt? Zeitspannen. Ausgangslage könnte auch so eine Dynamik sein. Saul verliert sein Königtum, weil er vor dem Kampf gegen die Philister die Geduld verliert. Er opfert die Opfer als König, obwohl Samuel der Priester die Opfer opfern müsste. Und wir denken wieder, also der Idiot, das weiß doch jeder, dass der König nicht opfern darf. Aber wenn man das liest, das steht im Kontext, dass die Philister technologisch weit überlegen waren. Das ist jetzt nicht Fachwissen, das steht im Text. Nur Saul und Jonathan hatten ein Schwert. Sonst waren die Israeliten nur mit Holzspeeren bewaffnet, gegen eine hochgerüstete Armee mit Streitwagen und so weiter. Und Saul wartet 7 Tage, wieder die Zeitspanne. Seine Armee beginnt sich aufzulösen, weil alle haben Angst. Und in seiner Panik als noch nicht gefestigter König will er ein Zeichen setzen und opfert. Die Ausgangslage beachten. Vielleicht sich in die kulturellen Begebenheiten hineindenken. Als da der Sohn der Witwe von Zarpat stirbt, Fantasie anschalten, dann merken wir, aha, es gab keine AHV. Was bedeutet das, wenn es der einzige Sohn stirbt? Was geht ihr durch den Kopf? Wie sieht ihre Zukunft jetzt aus, ohne Nachkommen, als Witwe? Vorgeschichten, die Stanzen und so weiter. Mit Fantasie, sag's noch einmal, können wir ganz ohne Fachwissen und ganz ohne, wenn man Zeit hat, ist das immer cool, wenn man sich mit einem Bibellexikon vertiefen kann und dann umrechnet, aha, Jesus hat 570 Liter Wasser in Wein verwandelt, ist doch eindrücklich, aber schon nur mit der Fantasie, weil beschrieben ist 6 Krüge für die Waschungen, hat man schon das Gespür, das sind nicht nur 3 Deziliter, die Jesus da verwandelt. Das muss recht viel gewesen sein. Lesen, Schritt 1. Schritt 2, mittels Fantasie die Situation erfassen. Ich möchte mit euch das umsetzen, also ihr setzt das selber um, so vielleicht zu zweit oder zu dritt. Und ich habe eine Erzählung gewählt, recht zufällig, aber auch nicht ganz, weil die Thematik ist jetzt hier nicht so einfach. Wenn man das liest, denkt man, wow, Hilfe, ist das mein Gott? Ja, wir probieren jetzt mal heute Abend, ob wir uns diesen Text so erschließen können, dass wir Miterfahrungen machen können. Bitte lest in einer Gruppe mal 3. Mose 10, die Verse 1 bis 12. Einfach mal lesen und mit Fantasie sich die Situation vor Augen malen und dann vielleicht noch kurz austauschen miteinander. Wir bleiben dann für den heutigen Abend bei diesem Text. Also ihr habt dann schon noch Zeit, darüber auszutauschen. Habt ihr die Szene vor Augen? Wie diese Botschaft durchs ganze Lager sich verbreitet hat? Der Schreck, das Unverständnis, die Fragen, Und klar, wir haben jetzt einige offene Fragen. Warum macht das Gott? Ist das nicht viel zu hart? Und so weiter. Man könnte die Parallelstellen suchen, wenn es dann welche gäbe. Man könnte nachlesen, was Gott zu den Opfern geboten hat. Das könnte man alles tun, muss man aber nicht unbedingt. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Wir können die Bibel lesen, ohne gleich Forscher zu sein. Sondern wir können das lesen und einfach mit Fantasie die Situation erfassen. Und dann sind wir bereit für den dritten Schritt. Habt ihr vielleicht automatisch jetzt auch schon gemacht, ist eigentlich recht nahe bei dem, was ich schon gesagt habe. Es geht jetzt nicht nur um die Situation, so von oben drauf schauen, sondern wir gehen noch viel näher dran. Wir denken uns hinein in die beteiligten Personen. Was geht in ihnen vor? Was denken sie? Also wir haben die Dynamik der Situation, aber es geht ja nicht um die Situation an sich. Ich habe in der Einleitung gesagt, es geht darum, die Erfahrung mitzuerfahren. Also wir müssen in ihre Gedanken hinein. Miterleben, sich hineinversetzen. Es ist ja so, wir leben in so einem anderen Umfeld. Wir opfern ja nicht einmal mehr. Hat dieser Text mit uns etwas zu tun? Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen einen Schritt zurück machen und Themen suchen. Wenn wir uns in die Person hineindenken, merken wir, die Themen, die sie jetzt beschäftigt, beschäftigen uns auch. Warum handelt Gott so, zum Beispiel? Ist so ein Thema. Kann das Gott? Ist das mein Gott? Ja, diese Themen sind sehr aktuell. Und auch wenn wir in einer ganz anderen Zeit und in einer ganz anderen Kultur leben, die Herausforderungen, mit denen der Mensch in seiner Nachfolge zu kämpfen hat, die ihn herausfordern, sind immer noch dieselben. Mensch, der getrieben, versucht ist von seiner Sündhaftigkeit. Menschen, die Anfeindung erleben, die Unrecht erleben, die Leid erleben, die mit Krankheit kämpfen, die mit Zweifel kämpfen, die Sorgen haben, die Enttäuschungen haben. Ja, das ist genau das, was wir auch kennen. Und ihre Erfahrungen dürfen wir jetzt miterleben und das, was sie lernen, mitlernen. Wie fühlt es sich an, mit so einer Herausforderung konfrontiert zu sein? Vielleicht in Klammern. Es gibt ja einen Heilsplan. Und ich glaube, ohne groß ins Detail gehen zu müssen, ist uns klar, Gott hat mit Israel vielleicht ein bisschen anders gehandelt, als er heute mit uns handelt. Aber es ist ja derselbe Gott. Ich würde fast sagen, Gott hat mit dem Volk Israel plakativ gehandelt. Hat gezeigt, sich auf eine besonders sichtbare Art offenbart. Und das wollen wir uns auf keinen Fall entgegen lassen. Also, wir gehen in diesen Austausch hinein. Es sind eigentlich zwei Fragen vor allem, die ich sehe. Zuerst einmal, warum haben die zwei überhaupt so gehandelt? Was hat sie bewogen? Ja, wir wissen es nicht, aber wir können es vermuten, wir können uns hineindenken. Tauscht darüber aus. Und vor allem, was ging Aaron durch den Kopf? Dem Vater, der da nicht einmal trauen durfte. Sie mussten da genau weitermachen. Aus Ehrfurcht vor Gott. Welche Fragen beschäftigen ihn jetzt? Tauscht kurz aus, das ist doch hochspannend. Ja, da könnte man jetzt viel diskutieren, denke ich. Diese letzte Frage finde ich ganz entscheidend. Hatte ich schon ähnliche Gedanken? Ihr spürt, jetzt findet ein weiterer Schritt statt. Also nicht nur hineindenken und wahrnehmen, sondern jetzt werde ich Teil des Ganzen. Wo hatte ich schon ähnliche Gedanken? Die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, werden plötzlich verknüpft mit meinen Erfahrungen. Und Antworten, die wir in der Erzählung finden, können so zu meinen Antworten nehmen. Ist euch aufgefallen? Eine Frage kam hier jetzt prominent nicht vor. Ist eigentlich die, die mich am wenigsten interessiert. Warum hat Gott so gehandelt? Wir neigen dazu, als erstes diese Frage zu stellen. Das ist eine schwierige Frage, weil wir sind nur sehr beschränkt in der Lage, uns in Gott, er ist auch Akteur in dieser Erzählung, in ihn hineinzudenken. Da sollten wir vorsichtig sein. Und klar, jetzt hier könnten wir gewisse Antworten finden. Die Heiligkeit Gottes wird verletzt und so weiter. Aber ich vermute, dass in vielen Geschichten, Erzählungen, wir das Handeln Gottes letztlich nicht ganz begründen können. Gott ist souverän. Und das ist die Frage, wo wir in unserem Leben auch immer wieder anstehen. Wenn wir mit dieser Frage unterwegs sind, Gott, warum hast du zugelassen, warum hast du nicht, warum hast du? Das ist der Bereich, den wir uns so nicht erschließen können. Wir sollten uns auf das fokussieren, wo wir uns hineindenken können. Also, indem wir jetzt mit der letzten Frage, hatte ich schon ähnliche Gedanken, mich selber mit ins Spiel bringe, öffnen wir uns für die praktischen Erfahrungen, die diese Menschen hier machen. Und die Erzählung wird uns zur Wegleitung, zur Ermutigung oder zur Warnung. Das werden wir im nächsten Schritt gleich sehen. Also hier sicher für mich persönlich wäre die Frage, ich verstehe Gottes Handeln nicht. Ich fühle mich ungerecht behandelt, zu hart angefasst und so weiter. Vierter, letzter Schritt. Entschuldigung, tönt jetzt ein bisschen kompliziert, aber ist es, glaube ich, nicht. Um jetzt die Erzählung, das, was wir schon miterlebt und mitgedacht haben, auf mich anzuwenden, braucht es einen letzten Schritt auf das eigentliche Thema dieser Erzählung fokussieren, achten und die entsprechenden Wahrheiten aufs eigene Leben anwenden. Spürt ihr, dass wir jetzt wie zwei Schritte zurückgehen? Vorher sind wir in die Geschichte hineingegangen, haben miterlebt und jetzt gehen wir zwei Schritte zurück und fragen uns, was ist hier das große Thema? Könnte es so sagen, wenn ich jetzt eine Überschrift setzen müsste über diesen Abschnitt, 3. Mose 10, 1 bis 11 oder 12, wie würde ich die Überschrift setzen? Wahrscheinlich ist dort das Thema dran drin. Das eigentliche Thema, die zugrunde liegende Thematik. Und die Wahrheit aufs eigene Leben anwenden. Ich habe noch folgenden Hinweis gefunden. Es ist immer schwierig, wenn man eine Anleitung geben will für so ein großes Thema, aber oft ist eine Wendung in der Erzählung so ein Hinweis, hier passiert etwas, ein Höhepunkt oder ein Tiefpunkt. Oft ist dort dieses Prinzip oder diese Wahrheit zu finden. Eine Wahrheit über das Wesen Gottes, über die Möglichkeiten Gottes, über den Mensch, über seine Schwachheit, oder über die Kraft des Glaubens, über die Macht des Zweifels und so weiter. Also ich möchte diesen Punkt wie noch einmal festhalten. Wir haben gesagt, keine direkte Belehrung ginge in diesem Text jetzt auch gar nicht, weil wir nie in die Situation kommen, mit Feuer vor den Herrn zu kommen, weil wir gar keine Opfer mehr haben. Aber welches Thema ist angesprochen? Liegt auf der Hand, oder? Die Heiligkeit Gottes. Also das ist das zugrunde liegende Thema. Die Heiligkeit Gottes. Wir wollen ein letztes Mal, oh, jetzt habe ich das verraten, aber darüber austauschen, was zeigt uns diese Geschichte über die Heiligkeit Gottes? Und lassen wir uns nicht beirren, dass wir nicht alles verstehen. Ich habe gesagt, wir müssen Gott nicht rechtfertigen. Wir nehmen einfach, wie es erzählt ist. Gott hat so gehandelt, so ist er. Und wir haben ja nur einen kleinen Ausschnitt von ihm, den wir überhaupt verstehen. Das können wir alles offen lassen. Die Fragen dürfen wir ruhig irgendwo deponieren. Vielleicht beantworten sie sich irgendwie früher oder später. Aber über das nachdenken, was hat diese Thematik der Heiligkeit Gottes mit mir heute zu tun, mit meinem Leben? Ausgehend von dieser Erzählung. Geht noch einmal in einen kurzen Austausch, bevor ich noch abschließend zusammenfasse und wir noch kurz in die Kleingruppen gehen. Ich konnte uns begeistern für den Wert der Erzählungen. Ich möchte noch einmal sagen, lassen wir uns nicht abschrecken, wenn wir nicht alles vom Handeln Gottes verstehen. Das werden wir so oder so nie, weil er ist Gott und wir sind Mensch. Und ich empfinde, dass oft dieses «Ich verstehe Gott nicht» dann wie eine Mauer ist, dass wir aufhören, die Erzählungen zu lesen. Ich hoffe, dass hier ein Zugang ist, der uns hilft und dass wir erkennen, wie groß der Gewinn der Erzählungen ist. Ich meine, wir alle haben schon vorher gewusst, Gott ist heilig. Aber Heiligkeit Gottes ist einfach auch nur ein Begriff, der irgendwie gefüllt werden muss. Ist ein abstrakter Begriff, Heiligkeit. Der Begriff an sich sagt noch gar nichts aus. Und deshalb ist der Einwand, habe ich schon gewusst, dass Gott heilig ist, ist völlig falsch. Sondern wir haben jetzt einen Aspekt dieser Heiligkeit gespürt. Und zwar vielleicht auf eine erschreckende Art und Weise. Also mir geht das so, wenn ich das lese, dann ich schrecke fast ein bisschen zurück vor Gott. Und davor sollten wir keine Angst haben. Zum Glück wissen wir gleichzeitig auch andere Dinge über Gott, dass er uns liebt. Und wir wissen, dass dank Jesus auch gar keine Mauer mehr da ist. Ich muss keine Angst haben vor ihm. Und trotzdem will ich seine Heiligkeit, ich will mich damit beschäftigen, weil ich merke, das ist etwas ganz Fremdes. Mit Erfahrungen machen. Glaub mir, Gott handelte exemplarisch mit seinem Volk. Und wenn wir nur auf die eigenen Erfahrungen, die wir mit Gott machen, schauen, bleibt unser Bild ganz klein. Deshalb hat Gott das alles aufschreiben lassen. Deshalb hat er diese lange Geschichte mit seinem Volk. Vier Schritte. Ich habe euch ein Buchzeichen, das geht leider nur bei einer echten Bibel, gedruckt. Ich habe gedacht, ich mache das dann für alle Teile, die wir so durchgehen. Und dann kann man die dort in die Bibel hineintun, wo dieser Teil auch ist, bei den Erzählungen, Apostelgeschichte oder vorne in der Bibel. Und die wichtigsten Dinge drauf lesen, Fantasie anschalten, hineindenken und dann einen Schritt zurück, das Thema wahrnehmen und aufs eigene Leben anwenden. Wir sitzen jetzt in die Kleingruppen zusammen. Ich hoffe, dass in jeder Zelle mindestens 2-3 da sind und sonst sind wir ganz spontan und schließen uns irgendjemandem an, eine Gruppe, die auch nicht so groß ist. Und ich habe 4 Fragen, die wir noch austauschen und dann auch im Gebet bewegen wollen. Welcher Schritt hat dich besonders angesprochen? Und wo siehst du die Herausforderung? Da geht es mehr um den Zugang, den wir miteinander angeschaut haben. Und dann noch einmal, ich möchte nicht bei der Systematik stehen bleiben, sondern eigentlich bei der Thematik. hier das noch für uns persönlich nehmen und damit ins Gebet gehen.